Hallo und herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Mein Name ist Birgit Hüniger und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin heute alleine, denn Christoph ist in seinem wohlverdienten Urlaub. Und da habe ich mir gedacht, heute mache ich meine Buchrezension, beziehungsweise ich habe ein Buch gelesen und möchte gerne darüber reden. Titel des Buches: Der ETF-Booster für Ihre Geldanlage. Hat mich natürlich sofort aufhorchen lassen. Wenn ich an mein eigenes Depot denke, sehe ich jetzt nicht unbedingt den Bedarf an Boostern. Aber ich denke mir auch, dass ich jetzt nicht die Zielgruppe dieses Buches bin. Ich denke, in allererster Linie richtet es sich vor allem an Anfänger und Personen, die noch nicht so erfahren sind mit Geldanlage. Und genau, aus diesem Blickwinkel habe ich auch versucht, das Buch so ein bisschen zu lesen und habe auch einiges dazu zu sagen. Also los geht's. Genau, das Buch ist von der Stiftung Warentest herausgegeben worden und gehört in die Sparte Finanztest. Geschrieben oder als Autor hinten verzeichnet ist Thomas Stoll. Der hat Wirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre studiert und ist auch seit einigen Jahren als Wirtschaftsjournalist unterwegs und auch als freier Autor und hat diesen Ratgeber dann ja mitgeschrieben, mit Unterstützung von vielen Personen, die fachliche Beiträge auch gebracht haben. Und genau, erschienen ist das Buch am 24. Mai 2024 und es hat ungefähr 160 Seiten, also ist jetzt kein dicker Klopper, sondern ja ein handliches kleines Buch, was man auch recht fix durch hat. Und genau, inhaltlich ist das Buch in 5 große Abschnitte unterteilt, beziehungsweise ganz am Anfang wird erstmal noch definiert, was man eigentlich unter Boostern versteht. Und zwar ist ein Booster dazu gedacht, das Verhältnis von Rendite und Risiko in einem Portfolio günstiger werden zu lassen. Das heißt, zum Beispiel soll eben bei gleichem Risiko ein bisschen mehr Rendite rausspringen oder ja, ein bisschen bei gleicher Rendite ein bisschen weniger Risiko eingegangen werden sollen. Soll einfach alles in einem das Portfolio, wie es ist, optimiert werden. Und genau, dafür, das wird dann in den nächsten 5 Abschnitten, wird es dann nochmal genauer erläutert. Das heißt, im ersten Abschnitt, bereit zum Durchstarten, wird die Ausgangslage festgelegt und so ein paar Grundlagen gelegt. Das heißt, große Ausgangslage ist das Pantoffelportfolio. So, was ist jetzt das Pantoffelportfolio? Das ist ein Portfolio, was sehr ja, leicht handhabbar sein soll. Das hat die Finanztest sich wohl vor ungefähr 10 Jahren auch ja, ausgedacht bzw. konzipiert, um gerade ja, was für Einsteiger zu machen und denen auch die Gelegenheit zu geben, ganz unkompliziert und zeitsparend an den Entwicklungen der Kapitalmärkte teilzuhaben. Das heißt, dieses Pantoffelportfolio besteht aus 2 Hauptkomponenten. Das ist einmal ein Renditebaustein, sozusagen der risikoreiche Anteil des Portfolios. Der besteht selbst nur aus einem Baustein, nämlich da soll dann der ja ein Produkt rein, was den MSCI World Index wiedergibt, also die großen und mittleren Unternehmen der Industrieländer. Und der zweite Baustein in dem Pantoffelportfolio ist dann der risikoarme Stabilitätsbaustein. Da kann man dann eben einen Teil seines Geldes ja ins Tagesgeld schicken, Festgeld oder Anleihen, eben Zinsanlagen größtenteils. Ist dann eben dazu gedacht, auch die Risikoneigung der ja, Investoren oder Anleger mit einzubeziehen. Das heißt, je nachdem, wie risikoreich man gerne anlegen möchte, kann man dann 25, 50, 75 oder 100% seines Vermögens in den risikoreichen Baustein schieben. Das ist quasi die Ausgangslage. Wir werden dann nachher nochmal drüber reden, wo jetzt die Vor- und Nachteile von so einem ganz einfachen Portfolio sind. Aber es ist wichtig zu wissen, weil auf dieser Grundlage quasi dann auch die ja, Daseinsberechtigung der ganzen Booster geschieht. Das heißt, die Geldanlagen oder die Möglichkeiten zum Boostern sind dazu gedacht, um dieses Pantoffelportfolio ein bisschen aufzumotzen, sag ich mal, beziehungsweise ja, ein bisschen mehr Rendite rauszubekommen oder eben ein bisschen Risiko rauszunehmen. Und am Anfang wird dann auch noch sehr schön erklärt, wie man jetzt zum Beispiel ein Depot eröffnet, worauf man achten soll, welche Kosten damit verbunden sind. Thema Rebalancing ist dann immer noch eine Frage und das ist alles einfach sehr schön geschrieben, gerade für Anfänger. Danach ist wirklich, also kann man Schritt für Schritt nach dem Buch ein eigenes Depot erstellen und einfach die Sachen dann auch reinpacken. Und ich denke, man dürfte sich auch als Anfänger da ganz sicher fühlen, jetzt nicht was komplett Falsches gemacht zu haben. So, genau. Dann im nächsten großen Abschnitt wird dann erklärt, wie dieser Renditebooster wirken soll. Das heißt, es geht darum, wie man diese Booster in dieses Pantoffelportfolio integriert. Das heißt, da wird zum Beispiel die sogenannte Core-Satellite-Strategie vorgeschlagen oder beziehungsweise erläutert. Das wäre dann so eine Strategie, die hat quasi ein großes Kernportfolio, das ist der Core, der auch schon breit diversifiziert ist und kostengünstig ist. Und dann gibt es noch mehrere, ja, kleinere, renditestärkere Anlagepositionen, die dann die Satelliten sein sollen, die dann mit dem Kern kombiniert werden. Die Finanztest empfiehlt, ja, nicht mehr als 20% des risikoreichen Anteils in solche Booster oder Satelliten zu investieren und dann auch maximal nur 4 Satelliten ins Portfolio aufzunehmen. Das heißt, ja, wenn man das richtig dann ausrechnet, könnte es dann eben auch sein, wenn man jetzt 4 Satelliten drin hat, würde dann ein Satellit nicht mehr als 5% im risikoreichen Anteil übernehmen. Ob das jetzt sinnvoll ist, stelle ich mal in, ja, möchte mal ein Fragezeichen dran machen. Genau, ansonsten, wie gesagt, nicht mehr als 20% Satelliten. Das heißt, 80% wären nach wie vor der MSCI World Index, also die großen mittleren Unternehmen der Industrieländer. Und genau, entsprechend muss man dann eben auch bei dem Rebalancing darauf achten, dass man diese Verhältnisse langfristig auch beibehält, dass dann nichts sehr stark abweicht von den Zielgewichtungen. Und genau, wird dann schon angedeutet, dass dann eben ein bisschen mehr Aufwand damit verbunden ist, wenn Satelliten mit ins Portfolio aufgenommen werden. Sehr schön war auch noch ein zusätzlicher Abschnitt zum Thema Nachhaltigkeit. Also auch da, wer jetzt sich für das Thema Nachhaltigkeit interessiert, findet da auf jeden Fall auch ein paar Anregungen, gerade als Anfänger. Genau. So, und dann geht es im nächsten Abschnitt nämlich auch schon an das Eingemachte. Das heißt, Thema Boostern für Bequeme. Das heißt, es wird versucht, noch nicht ganz so viel Aufwand zu betreiben, sondern einfach ganz ja vorzustellen, welche Möglichkeiten es gibt, sein Portfolio ein bisschen aufzubessern. Da hat die Finanztest 7 dieser Möglichkeiten vorgestellt. Das wären zum Beispiel Schwellenländer, Europa, Deutschland, Nebenwerte, also kleine Unternehmen, Rohstoffe, Gold und dann wird nochmal auf die Nachhaltigkeit eingegangen. Ist alles ja sehr schön erläutert. Also es wird dann erläutert, was diese einzelnen Bausteine bedeuten, warum sie eine Möglichkeit darstellen könnten, welche Vor- und Nachteile es gibt und welche Produkte sich dann auch dafür eignen würden. Das heißt, auch hier wird der Leser wieder gut an die Hand genommen, kann sich einen Überblick verschaffen über die einzelnen Anlageklassen, die es überhaupt gibt, ja, wie die sich gestalten, wie so ein Produkt dann auch funktioniert. Ist jetzt natürlich alles nicht besonders in die Tiefe, aber um sich einen Überblick zu verschaffen und ein Grundverständnis davon zu haben, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt, dafür ist es schon ganz gut geeignet. Es werden dann auch in den Kapiteln immer schön in Tabellen nochmal ein paar Zahlen dargestellt oder in Grafiken werden dann nochmal vergangene Entwicklungen dargestellt. Zu jeder Anlageklasse gibt es dann auch nochmal so eine Tabelle. Da wird ja das Chance-Risiko-Verhältnis dargestellt und die Renditen der vergangenen 1, 5, 10 und 30 Jahre. Das heißt, wird auch gesagt, Renditen sind nicht das Einzige, an das man sich halten soll. Aber ist natürlich immer ganz nett, so einen kleinen Anhaltspunkt zu haben, um einfach auch Vergleiche ziehen zu können. Also ganz interessant, solche Tabellen drin zu haben. Ich komme dann später noch darauf zurück, was vielleicht nicht so gut an der Darstellung ist. Aber jetzt erstmal noch zum Inhalt. Genau, also gut aufgepeppt nochmal mit anschaulichem Material, sodass man auch verstehen kann, ja, was das Einzelne bedeutet. Im nächsten Abschnitt geht es dann um das Thema Korrelation. Das heißt, hier kann man gucken, ob man eigene Ideen umsetzen möchte. Und dabei soll man dann eben auf die Korrelation achten. Das heißt, ja, wie bewegen sich oder wie ist die Entwicklung bestimmter Anlageklassen im Vergleich? Das heißt, je geringer die Korrelation zum Beispiel, desto besser ist die Beimischung geeignet, so Schwankungen auszugleichen, weil sie dann bei geringer Korrelation nicht exakt so läuft wie die andere Anlageklasse. Das heißt, wenn ich wieder von meinem Pantoffelportfolio ausgehe, dort habe ich den MSCI World Index drin, dann sollte ich mir eine andere Anlageklasse suchen, die eben nicht so sich exakt so entwickelt wie jetzt diese großen Unternehmen der Industrieländer. Und da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten, die da ja sich anders verhalten. Natürlich, ja, bei großen Finanzkrisen oder anderen Marktkrisen werden tendenziell die meisten Anlageklassen in die gleiche Richtung sich bewegen, aber nicht unbedingt zur gleichen Stärke. Aber es gibt dann vielleicht auch noch das eine oder andere, was dann die Schwankungen im Portfolio insgesamt auch ausgleichen kann. Ist da auch nochmal sehr schön erklärt. Dann werden in dem Abschnitt auch noch ja bestimmte Themenindizes vorgestellt. Das heißt, ja, es wird dann nochmal geguckt, die Schwellenländer kommen hier nochmal vor, warum zum Beispiel Schwellenländer eine geringere Korrelation mit dem MSCI World haben, beziehungsweise wie sich das so gestaltet. Dann ja, werden noch Technologie-, Gesundheits-, Rohstoff- und Spezialthemenfonds besprochen. Ist natürlich ganz nett, dass man auch weiß, was es da so für Themenfonds gibt. Ob das jetzt immer alles so sinnvoll ist, besprechen wir gleich noch. Aber es ist auf jeden Fall gut dargestellt, warum die jeweiligen Bereiche Chancen bieten können, aber eben auch, wo Risiken sind beziehungsweise wo Nachteile liegen könnten, so dass ich zumindest im Groben weiß, okay, das kann auch mal schief gehen. Genau. Zum Beispiel wird auch bei Technologieaktien gesagt, dass ja gerade, dass die hohen Erwartungen, die es an die zukünftige Entwicklung in diesen Bereichen gibt, schon eingepreist sind, so dass man ja schauen muss, ob sich das jetzt in Zukunft nochmal so sehr steigern kann oder nicht. Ist dann immer ein bisschen schwierig, weil noch so ein paar Hintergrundinformationen nicht dabei sind. Das heißt, wo kommt diese Theorie überhaupt her, dass Erwartungen eingepreist sind, beziehungsweise wie Preise, Kapitalmarkt funktionieren, ist verständlich, dass sowas weggelassen wird, weil es eben gerade ein Buch für Einsteiger und Anfänger ist, dass man da natürlich beim Lesen nicht zu sehr überfrachten will mit wissenschaftlichen Theorien, kann aber dann eben auch nach hinten losgehen, denke ich. Und ja, im letzten großen Kapitel werden dann nochmal Strategien für den sogenannten Extra-Kick vorgestellt. Das heißt, ja, sowas wie Value-Investing, Small-Cap-Investing, also diese ganzen Faktorstrategien, die nochmal in Frage kommen könnten. Hier fand ich es auch ganz gut, dass man zum Beispiel zur Dividendenstrategie ganz klar sich positioniert hat und gesagt hat, macht keinen Sinn. Bisher hat nichts darauf hingedeutet, dass Dividendenstrategien langfristig funktionieren. Fand ich ja ganz gut. Ansonsten hat man aber erstmal überhaupt eine Vorstellung davon, was diese Strategien eigentlich bedeuten, also welche Strategie da eigentlich verfolgt wird und wo wieder die Tücken und Chancen sein könnten und von daher auch wieder ja ganz interessantes Kapitel für Leute, die sich vielleicht noch nicht so damit auskennen, vielleicht auch ein Ausgangspunkt, um sich weiter mit solchen Strategien zu beschäftigen. So, was halte ich jetzt nun eigentlich von diesem Buch? Grundsätzlich, ja, ich hatte es recht schnell durchgelesen, aber mir war ja auch, also das meiste kenne ich ja als, ja, ich bin ja selber Beraterin, sollte mich ja auch mit dieser Materie auskennen. Von daher grundsätzlich fand ich aber sehr schön, dass es leicht verständlich ist. Es verzichtet auf zu viel Fachjargon. Von daher ist es für, gerade für Einsteiger gut geeignet, um so einen Zugang zu diesem breiten Themenspektrum der Geldanlage zu bekommen. Und deswegen inhaltlich auch ganz interessant, ja, ausgewählt, um mal alle möglichen Anlageklassen kennenzulernen, zu gucken, wo da Chancen und Risiken sind und einfach, ja, einen Überblick zu bekommen und dann eben von dort ausgehen, kann man sich ja dann weiter, ja, selber informieren oder dann beraten lassen. Wie gesagt, ich fand es auch ganz gut, dass es so viel Anschauungsmaterial dabei war. Viele Grafiken fand ich ganz interessant. Nur bei den Zahlen, ja, da war ich jetzt nicht immer, also bei den Renditetabellen, das fand ich jetzt nicht immer so aussagekräftig, beziehungsweise, genau, kommen wir gleich noch dazu. Aber erstmal die Frage, macht das Pantoffelportfolio überhaupt Sinn? Genau, da waren ja, also wir haben ja drüber gesprochen, dass es ein recht ja, niedrigschwelliger Einstieg in den, ja, in die Geldanlage ist. Dass es gerade für Einsteiger gut geeignet ist, weil es eben sehr, ja, ist nicht kompliziert. Wenn man sich dann an einen so einen Index hält, weiß man ja auch grundsätzlich, was drin ist. Und es ist einfach zu verwalten. Hat an sich auch in der Regel niedrige Kosten, gerade wenn ich mich jetzt für einen ETF entscheide. Und ich habe schon mal eine gewisse Grunddiversifikation drin, weil so ein Index ja doch sehr breit gestreut ist und in ja, mehrere tausend Unternehmen investiert. Und genau. Was ich persönlich an diesem Pantoffelportfolio nachteilig sehe, ist zum einen die Einfachheit, die ja eigentlich als Vorteil gelten soll. Aber ich bin mir dann immer nicht so ganz so sicher, ob jemand, der das Pantoffelportfolio wählt, dann auch ja sich trotzdem inhaltlich mit seiner Geldanlage oder überhaupt den Grundlagen einer Geldanlage auseinandersetzt. Oder ob er dann nicht einfach denkt, oh ja, das klingt einfach, ich mache das jetzt einfach, ohne wirklich zu verstehen, wie Finanzmärkte eigentlich so funktionieren. Ich meine, besonders viel falsch machen kann man damit jetzt nicht, aber wenn man nicht wirklich darauf vorbereitet ist, was an Finanzmärkten passieren kann, und selbst so ein Index kann ja auch in Krisenzeiten mal um die Hälfte abschmieren, dann ist es natürlich eine sehr große Herausforderung, gerade für Anfänger, die darauf nicht vorbereitet sind, langfristig auch dran festzuhalten. Auch wenn in dem Buch immer betont wird, Strategie ist, das lange wie möglich zu halten und nicht wieder zu verkaufen. Die emotionale Komponente ist ja dann doch immer eine andere. Und je mehr ich eben weiß, desto ja mehr bin ich auch vorbereitet auf solche Situationen und kann damit vielleicht auch noch besser umgehen. Und den zweiten großen Nachteil an dem Pantoffelportfolio sehe ich auch in der Frage der Effizienz. Weil, wie gesagt, sehr viel falsch machen kann man damit jetzt nicht, aber es ist eben kein effizientes Portfolio. Es fehlt immer noch an Diversifikationsbausteinen. Es ist eine einzige Anlageklasse im Portfolio drin. Es gibt noch weitere Anlageklassen, die definitiv Sinn machen, die man dazu holen sollte. Die werden auch inhaltlich besprochen in dem Buch, aber es wird eben nicht differenziert. Das heißt, das Buch eignet sich sehr schön, um einen Überblick über alle möglichen Anlageklassen und Anlagestrategien zu bekommen. Aber es wird auch gar nicht ganz klar gesagt, welche Anlageklasse jetzt wirklich Sinn macht und welche eben nicht. Dass zum Beispiel Schwellenländer natürlich in ein effizientes Portfolio gehören, hebt das Buch jetzt nicht so sehr hervor, dass vielleicht Rohstoffe eher nicht in ein effizientes Portfolio gehören. Dazu positioniert das Buch sich auch nicht klar. Und da denke ich, ist das Grundproblem in dem Buch, dass es keine Investmentphilosophie hat. Das heißt, es gibt keine Kriterien, anhand dessen der Leser und die Leserin sich ihr Portfolio dann sinnvoll zusammensuchen können. Und so eine Investmentphilosophie ist ja auch dafür geeignet, dass wenn mal es an den Märkten drunter und drüber geht oder lange Zeit schlecht läuft, dass ich immer wieder auf meine Investmentphilosophie zurückgreifen kann und mir wieder bewusst mache, wieso ich was ausgewählt habe und nach welchen Kriterien ich vorgegangen bin. Und da fehlt mir einfach das größere Ganze in diesem Buch. Das ja, Überblick ist da, einzelne Sachen werden besprochen, es werden auch viele Tipps gegeben und gesagt, lange an der Strategie festhalten, nicht ständig die Strategie ändern. Aber wie ich mir selber eine effiziente Strategie grundsätzlich erarbeite, wird da eben auch nicht so ganz klar gesagt, beziehungsweise wird ja gesagt, dass das die Grundlage ist eben das Pantoffelportfolio. Und dann kann man Beimischungen hinzunehmen, die dann eventuell ein bisschen mehr Rendite bringen oder ein bisschen Risiko rausnehmen. Ob das dann in jedem Fall immer so Sinn macht, wenn zum Beispiel ja ein Europa-Produkt vorgestellt wird, beziehungsweise vorgeschlagen wird, dass man zu seinem Pantoffelportfolio noch einen Europa-Index mit reinnimmt, um die europäischen Unternehmen ein bisschen stärker zu gewichten, stellt sich mir schon die Frage, ob das grundsätzlich sinnvoll ist, weil damit wird, es wird halt argumentiert, dass der MSCI World Index ja sehr stark durch USA geprägt ist, dass da 70% US-Werte drin sind und Europa da ein bisschen niedrig gewichtet ist. Aber man muss halt auch schauen, dass natürlich die ganzen US-Unternehmen auch auf der ganzen Welt Absatzmärkte haben, beziehungsweise sie sind auf der ganzen Welt ja mit ihren Filialen verstreut. Es gibt in Deutschland hunderte Filialen von McDonald's. Jeder zweite von uns hat ein iPhone. Von daher ist es, finde ich es jetzt nicht besonders sinnvoll, da jetzt eine Strategie noch mit Europa aufzupeppen. Und das wird im Buch eben nicht so ganz klar. Genau, ich sehe dann eher die Wahrscheinlichkeit, dass einige Leute nach dem Lesen dann vielleicht sagen, okay, dann kaufe ich mir ja auch noch irgendwelche Themenfonds mit rein, gewichte Europa noch über, pack noch einen Technologiefonds mit rein. Und dann läuft es nicht mehr gut in ein paar Jahren vielleicht und die Sachen werden eben wieder verkauft. Und das ist dann eben auch nicht dazu geeignet, wirklich eine langfristige Strategie zu haben und an dieser festzuhalten. Beziehungsweise ja, wird es dann schwieriger, diese Strategie langfristig zu verfolgen, wenn sie von vornherein eigentlich, also wenn von vornherein so eine Investmentsphilosophie eigentlich fehlt, wenn ich nicht verstehe, welchen Baustein dieses einzelne der Fonds in meinem Gesamtportfolio übernimmt. Und da muss ich auch sagen, finde ich es ein bisschen schade, dass die Finanztest schon ziemlich zu Beginn des Buches schreibt, ja, dass man quasi als Verbraucher nur die Wahl zwischen Beratung durch einen Bankberater hat oder es eben selber zu machen. Und dass dann natürlich ein Bankberater nicht gut bei wegkommt, ist klar. Der ist sehr abhängig von seiner Bank, verkauft dann größtenteils Produkte, eigene Bankprodukte, die teilweise dann natürlich auch teuer sind. Aber dass es vielleicht auch eine Gruppe von unabhängigen Beratern gibt, die wirklich unabhängig beraten, unabhängige Produkte vorschlagen, die auch auf Kosten achten, wird eben nicht gesagt. Und da muss ich selber als Beraterin sagen, sehe ich auch als großen Nachteil in diesem Buch, weil es wird eben immer nur suggeriert, man hat diese Wahl zwischen Selbermachen und Bankberatung, obwohl es eigentlich sinnvoll ist, nochmal einen externen Berater dazu zu holen. Gerade wenn ich ja erstmal eine grundlegende Finanzplanung brauche, bevor ich überhaupt weiß, wie viel Geld ich eigentlich in mein Depot stecken kann, auf das ich langfristig nicht angewiesen bin. Und das wird in dem Buch wird auch eben nicht sehr klar. Da wird dann zwar gesagt, man sollte, wenn man ein Haus gekauft hat oder vielleicht sich selbstständig macht, sollte man dann nochmal über die Risikoverteilung im Portfolio nachdenken und da seine Strategie anpassen, dass man sich solche Gedanken aber eigentlich viel früher machen sollte, bevor man überhaupt erstmal anfängt, dieses Depot aufzubauen. Das ja, fällt dann hinten runter oder dass vielleicht auch unabhängige Berater dabei helfen können, solche Ziele mit zu erarbeiten oder aufzuzeigen, wie sich alles langfristig entwickeln könnte. Das finde ich sehr schade, dass das überhaupt da gar nicht besprochen wird. Weitere Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass auch ziemlich zu Beginn des Buchs wird schon gesagt, dass auf die Inflation, auch wenn sie zum Zeitpunkt des Buches noch relativ hoch war, nicht eingegangen wird. Das ja finde ich kritisch, weil auch in den Tabellen, und da kommen wir jetzt wieder zu den Rendite-Tabellen und den Chance-Risiko-Tabellen, da sind eben nur nominale Renditen drin. Klar, die bieten auch eine gewisse Orientierung, haben einen gewissen Aussagewert, aber ohne die realen Renditen, also die kaufkraftbereinigten, inflationsbereinigten Renditen, habe ich eben doch nur einen Teil der Geschichte. Und ich kann es zu einem gewissen Punkt verstehen, dass man sich vielleicht gedacht hat, okay, wir wenden uns jetzt hier wirklich an Anfänger, die noch nicht so viel Berührung haben mit Finanzmärkten, wollen die jetzt nicht mit Informationen überfrachten, wie jetzt zum Beispiel Inflation oder reale Renditen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, gerade Anfänger sollten von vornherein auch die Inflation im Hinterkopf haben. Zumindest, ich glaube, mittlerweile sollte auch jeder verstehen, was Inflation bedeutet. Und dass man dann eben auch erklärt, wo der Unterschied zwischen nominalen und realen Renditen ist. ja, was das dann auch später auf meine eigenen, für mein eigenes Vermögen bedeutet, das fällt eben in dem Buch leider hinten runter. Genau, und dann natürlich die Frage, die ich mir dann überhaupt auch am Ende gestellt habe, wo sind denn jetzt eigentlich die ganzen Booster? Also am Anfang wird ja gesagt, das Verhältnis von Rendite und Risiko in einem Portfolio soll günstiger werden. Aber wenn ich mir jetzt alleine die Renditetabellen und die Chance-Risiko-Zahlen anschaue, könnte man den Eindruck, beziehungsweise ist bei mir der Eindruck entstanden, dass eigentlich keine dieser Anlageklassen als Booster geeignet ist. Obwohl ich natürlich weiß, dass Renditen der letzten 30 Jahre nur eine sehr eingeschränkte Aussagekraft haben und auch keinen Indikator für die Zukunft darstellen. Aber fand es in dem Zusammenhang auch sehr interessant, dass eigentlich im Großteil des Buches, also sobald über die Anlageklassen und Strategien gesprochen wird, ist gar nicht mehr die Rede von Boostern, sondern lediglich von Beimischungen. Was aus meiner Sicht auch viel mehr Sinn macht, weil ich finde den Begriff Booster auch ein bisschen irritierend. Beimischung klingt dann schon irgendwie neutraler und ich kann ja auch verstehen, dass man natürlich erstmal einen Titel haben will, der einprägsam ist, der ihn aufhorchen lässt. Aber am Ende scheint es ja überhaupt gar keine Booster zu sein. Und auch wenn die natürlich alle tolle Chancen haben. Aber das fand ich jetzt, ja, fand ich nochmal ganz interessant. Genau. Also alles im Allen für Einsteiger und Anfänger eignet sich dieses Buch insoweit, dass es in einfacher Sprache geschrieben ist und wirklich einen grundlegenden Überblick über alle möglichen Anlageklassen und Strategien gibt, sodass ich auch ausgehend von meinem Pantoffelportfolio schauen kann, was könnte jetzt für mich Sinn machen, was interessiert mich vielleicht noch und wo ich wirklich Schritt für Schritt auch herangeführt werde, wie ich jetzt ein Depot eröffne, wie ich es verwalte, welche Produkte für die einzelnen Strategien geeignet sind. Die Stiftung Warentest bzw. die Finanztest haben auch nochmal auf ihrer eigenen Seite ein Fonds-Ranking, wo 23.000 Fonds drin sind, die auch wöchentlich, glaube ich, immer neu bewertet werden, sodass ich auch da gegen kleines Entgelt natürlich nochmal im Internet auch schauen kann, welches sind denn jetzt auch die besten Fonds, zumindest die, die jetzt in den letzten Jahren gut gelaufen sind und sinnvoll sind und nicht zu teuer. Auf der anderen Seite, ja, also wer jetzt schon über den Anfängerstatus hinaus ist, wird da jetzt nicht viel neue Informationen finden. Gleichzeitig wird auch nicht klar gesagt, welche Anlageklasse jetzt nun wirklich Sinn macht, beziehungsweise was ein effizientes Portfolio überhaupt ist. Ab und zu wird mal auf die Finanzwissenschaft verwiesen, wenn es um bestimmte Strategien geht. Aber grundsätzlich zur Effizienzmarkthypothese wird wenig gesagt, obwohl die ja scheinbar auch bestimmte Aspekte aus dieser These mitnehmen. Und ich muss ganz klar sagen, wenn ich von Anfang an ein effizientes Portfolio aufgebaut habe, wo ich auch meine eigenen Vorlieben mit integriert habe, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit, brauche ich keine Booster. Das wäre, glaube ich, so mein grundsätzliches Fazit als selber Beraterin und mein eigenes Portfolio halte ich für effizient, ist auch nach wissenschaftlichen Aspekten so aufgebaut und ich würde jetzt nach dieser Lektüre überhaupt nichts dran ändern an meinem eigenen Portfolio. Aber wie gesagt, ich bin auch nicht die Zielgruppe dieses Buches. Und für den Überblick für den Einsteiger ist es definitiv gut geeignet. Danach sollte man aber wirklich überlegen, ob man nicht noch weitere Lektüre zu Rate zieht oder nicht doch vielleicht nochmal eine unabhängige Beratung sucht. So, und damit wären wir durch das Buch. Interessantes Buch. Und genau, könnt ihr mal sagen, würdet ihr so ein Buch lesen? Wäre das für euch interessant? Beziehungsweise habt ihr auch schon mal solche Bücher gelesen über ETF-Booster oder solche Tipps, wie man noch sein Portfolio aufpeppen kann? Und habt ihr da eigentlich irgendwas für euch mitnehmen können? Das würde mich mal interessieren. Schreibt das gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns oder hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Thank you.